Der erste FC Nürnberg hat ein Fußballspiel gewonnen und das auch noch überzeugend und steht seit dem 4:1 vom Montagabend in Osnabrück tatsächlich auf Tabellenplatz 10 der zweiten Fußball-Bundesliga. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Fadi Kiblavi und ihr hört Kadett, den Club-Podcast von nordbayern.de. Ihr hört aber auch den Fürther Flachpass. Es wird eine Gemeinschaftsausgabe, weil es steht bevor das große Derby am Wochenende zwischen dem 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung aus Fürth. Und auch dieses Derby soll thematisiert werden in dieser Folge. Ob man sich darauf freuen kann, soll, das will ich mit meinem Kollegen Sebastian Gloser besprechen und vielleicht auch noch die ein oder andere Nebensächlichkeit. Erst einmal stellt Thomas Korell unseren Sponsor vor und dann geht's im Doppelpack weiter. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Sebastian, wollen wir gleich mal in alter Tradition und nachdem wir uns so lange nicht gehört und gesehen haben, über Bier sprechen, damit die Leute wissen, woran sie sind, was auf sie zukommt in den nächsten 77 Minuten?
Ja, unbedingt. Ich hatte mir auch den Einstieg mit dem Bier überlegt. Schön, gut, dass wir da ja, so wahnsinnig kreativ
waren. Wir finden gleich wieder zusammen. Das ist so ein schönes Gefühl.
Ja, die Wiedervereinigung hier im Podcast, 77 Minuten, die treuen Hörer des Fürther Flachpasses werden nun aufstöhnen. Da ist man ja eher gewöhnt, dass wir nach 20 Minuten uns kurz gefasst haben und alles erklärt haben.
Ja, das ist mein großes Ziel. Zum einen, weil ich weiß, ihr sollt nicht so lange Fürther Flachpässe machen. Dazu wären mir vier Gags jetzt schon eingefallen, die ich jetzt noch nicht bringe. Und zum anderen, weil ich weiß, dass du...
Darf ich einen schon bringen?
Bitte.
Ja, dass du als Kadett beauftragt eher...
Gut.
Und deswegen der Podcast auch so lang wird.
Exakt. Ich mache es aber auch deshalb, weil ich weiß, es ist Dienstag, der so und so viele... November, der 25.
24.
Ja. Mist, stimmt. 10 Uhr. Und ich weiß, dass du um 11 Uhr schon wieder los musst. Und deshalb werde ich dich am Ende dieses Podcasts quälen mit belanglosen Fragen zu deiner Vita. Nur um das Ganze so hinzubiegen, dass du dann zu spät zu deinem Termin kommst.
Das Gute ist, ich kann einfach auflegen hier bei Skype.
Ach so. Mist, nicht durchdacht. Ja. Huppendorfer Heller Katrein Bock haben wir am Samstag auf wundersame Art und Weise beide in die Hände bekommen. Ich habe ihn zwei Flaschen mehr oder weniger geschenkt bekommen von meinen Ex-Nachbarn Christopher, Lisa und Hugo. Mhm. Und du bist tatsächlich aus freien Stücken in ein Biergeschäft gegangen und hast ihn dir gekauft.
Ich hab das Glück, dass ungefähr 10 Meter bis zum nächsten Biergeschäft von meiner Haustür entfernt liegt. Und
wie ist das denn?
Ganzer Satz.
Wie ist das denn? Da bin ich jetzt schon des Öfteren mal vorbeigefahren. Lohnt sich ein Besuch?
Die Fränkische Bierbotschaft, so viel Werbung darf ja trotz unseres anderen Sponsors mal sein, eröffnet vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich. Und da gibt es sehr viel Bier aus der Region vor allem. Ja, nicht alle Biere kann ich empfehlen, nachdem ich mich jetzt ein Jahr durch das Sortiment getrunken habe, aber das eine oder andere durchaus. Und ich probiere tatsächlich da auch immer, man kann das so schöne, so kleine Trager nehmen, man kauft dort eigentlich eher, manche machen es, ich kann das ja von meinem Fenster aus beobachten. In Zeiten des Homeoffice hat man da ja viel Zeit, den Menschen zu studieren.
Ein schönes Hobby.
Ja, absolut.
Oder zwei eigentlich, Bier trinken und Menschen beim Bierkaufen zusehen.
Ja, absolut. Man kriegt natürlich auch mehr Durst, wenn die Leute diese Kästen da rausschleppen. Aber ich kaufe tatsächlich immer eher so da in dem Fall Einzelflaschen. Ich nehme mir einen Sechser-Tragel und dann kann man einfach mal halt probieren. Und da lief mir dann am Samstag eben dieser Bock über den Weg. Und ich dachte mir, Bock eigentlich auch nicht so mein Ding, aber probiere ich es halt mal und zack. hatte ich ihn auch im Kühlschrank.
Das angeblich beste Bier des Jahres.
Wollen wir die Folge auflösen oder jetzt?
Nee, jetzt.
Auch so sehen?
Ah, jetzt. Ich bin ja auch tatsächlich überhaupt kein Bockbier-Fan. Mhm. Weil, ja, das,
warum?
Ja, komisch. Weiß nicht nach Bier, man sollte das nicht Bier nennen, man sollte es dann Bock einfach nur nennen. Weil ich finde, es schmeckt einfach sehr wenig nach Bier. Bei dem ging es einigermaßen, fand ich.
Mhm. Ich bin da auch völlig kein Wissen darüber. Was zeichnet den Bock eigentlich aus, außer dass er mehr Umdrehungen hat?
Ich glaube, einzig darum geht's.
Okay.
Mhm. Und der hat irgendwie 7,5 oder so.
Ja. Aber ich fand ihn leicht rauchig, so ein bisschen.
Ja, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber meine Geschmacksnerven sind einfach so hinüber. Ja. Dass,
also ich fand ihn auch sehr okay. Kann man weiterempfehlen, aber es ist halt mit Vorsicht zu genießen. Also
jetzt tatsächlich.
In diesen Zeiten, wo man ja auch nicht ins Stadion darf als Fan, könnten wir jetzt hier diesen Tipp geben, dass man vielleicht dann einfach am Wochenende statt das Derby im Stadion zu besuchen, was ja nicht möglich ist, dass man sich vielleicht so einen Bock besorgt und dann das Derby schaut. Aber ich gebe noch den Warnhinweis, also bei mir, ich finde, der verstärkt sehr die Gefühlslage, in der man sich gerade befindet. Das heißt, wenn man euphorisch ist, dann wird man noch euphorischer. Wenn man eher gerade vielleicht ein bisschen melancholisch ist, dann auch schwierig. Also insofern, Achtung.
Ja, man wird vor allem denken, warst du denn melancholisch oder euphorisch?
Ich habe, ich weiß genau, also meine Zielgruppe hier im Podcast, die wird es jetzt schon wieder so hassen. Ich könnte auch noch ein bisschen übers Möbelhaus, ich war gestern schon wieder in diesem berühmten Möbelhaus in Fürth, die werden es schon wieder hassen, wie wir hier abschweifen und wie wenig wir über Fußball reden. Aber dazu kommen wir auch noch. Also wer will, kann ja ein bisschen vorspulen. Ich habe tatsächlich, als ich diesen Bock getrunken habe, habe ich den fantastischen Film Roma geschaut, der, glaube ich, vor 2 Jahren auch Oscars gewonnen hat.
Ein Film aus Mexiko. Habe ich sehr lange versucht, mir damals anzuschauen. Ich habe es nicht geschafft. Die Langsamkeit dieses Films hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und da bin ich jetzt, ich im Wahnsinn, der Film immer noch auf Netflix. Und du hast ihn gesehen und kannst mir jetzt verraten, um was es da eigentlich ging.
Nee, mache ich nicht. Ich möchte nicht spoilern, sondern man muss diese Langsamkeit aushalten und wird dafür sehr belohnt, weil irgendwann wird es dann erstens sehr rasant und zweitens auch einfach sehr emotional. Und ich finde ihn wirklich fantastisch, den Film, aber er ist halt kein Gute-Laune-Movie.
Also das heißt, du warst mit Tränen in den Augen vor deinem Bock gesessen.
Ja, tatsächlich. War ich etwas mitgenommen am Ende des Abends.
Schade, dass es davon keine Bilder gibt. Wahrscheinlich wieder davon, aber die Öffentlichkeit wird keinen Zugriff drauf haben.
Nein, es gibt weder Bilder noch hätte ich dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit. Ja, sollen wir nach diesem fantastischen Einstieg über Fußball sprechen?
Sehr gerne. Ich bin begeistert, dass ich Gast im Fürther Flachpass bin und gleichzeitig einfach in Kadepp sprechen kann. Ich bin ja ein begeisterter Hörer. Ich finde es nicht so geil, dass ihr nach 20 Minuten immer schon Feierabend macht. Mhm. Aber gut, vielleicht gibt es über die Spielvereinigung Fürth einfach nicht mehr zu sagen. Das war einer der Gags, die ich mich jetzt, nachdem wir über Bier gesprochen haben, dann doch zu machen traue. Meine großartigste Flachpass-Folge war ja der verbale Amoklauf unseres ehemaligen Zimmermitbewohners Michael Fischer, der eine Wutrede, also erst Trapattoni, dann Völler und ab sofort dann sofort immer Michael Fischer, der die Spielvereinigung Fürth in die dritte Liga verabschiedet hat nach einem Spieltag oder so.
Ja, ich glaube, es waren 4 oder so, aber er war Waldemar Hartmann-like. Würde er Weizen trinken oder Bock oder was auch immer, wäre er perfekt, um den Waldemar Hartmann des regionalen Journalismus zu geben, aber
nochmal einzulassen.
Aber ich möchte ihn jetzt leiden sehen während der ganzen Saison und dann am 32. Spieltag, wenn das Kleeblatt vorzeitig den Aufstieg perfekt gemacht hat, dann werde ich ihn einladen und ihn nochmal befragen zu seinen Prognosen.
Ja, sehr gut. Du sagst dann einfach nur am Anfang des Podcasts und Michael und dann muss er einfach eine Stunde sich entschuldigen.
Ja, ich glaube, so ist es ungefähr geplant und ich glaube, so wird das dann auch halten.
Die Spielvereinigung Fürth steigt auf, wenn ich das alles so richtig mitbekommen habe. Du hast das letzte Woche in der Ausgabe mit diesem Außenverteidiger Meierhofer Höfer, der nicht Christian heißt.
Ja, richtig, das hast du dir immerhin gemerkt.
Ja. da hast du es nochmal erwähnt, oder?
Nee, ich glaube, ich habe es bei einmal halt belassen dann.
Ja. Okay.
Ja, ich habe ihm versucht, den Ausstieg einzureden, aber er hat natürlich abgeblockt, wie es eben Profis machen. Aber wir können ja fröhlich darüber reden. Also jetzt nach dem Wochenende, ich habe es zumindest in meinem Podcast eingangs erwähnt, steht das Kleeblatt ja auf Platz 2. Man muss also auch nicht mehr diese Hilfsbrücke mit dem Relegationsplatz dazu sagen, wie vor kurzem.
Beim ersten FC Nürnberg auch nicht mehr.
Das stimmt, ja. Da ist die Relegationsvorsilbe auch weg für den Moment. Ja, wo geht es denn hin? Wir müssen über die Spiele reden, die am Wochenende waren. Und natürlich müssen wir uns deswegen sind wir hier zusammen über das Derby reden. Wo fangen wir da an?
Wir müssen ja erstmal noch kurz über dich natürlich reden. Du hast den Frühling genutzt. Volksmannschaften dir übel nehmen könnte, was ich aber nicht tue. Ja. Wie erging es dir so in der Zwischenzeit bis dahin?
Ach gut.
Hast du dich eingelebt?
Ja, doch. Also manchmal setze ich trotzdem Dinge in Brand, ohne dass ich es merke. Aber,
ich erinnere mich.
Ja, aber ansonsten bin ich grundfröhlich und optimistisch und die Vereine geben mir auch allen Anlass dazu. Natürlich kleinere Schwankungen, kleinere Anlaufschwierigkeiten bei beiden, sowohl beim Fußball in Fürth als beim Handball in Erlangen. Aber jetzt läuft's und ja, fühlt sich doch gut an. Die Leute glauben uns das ja immer nicht. Also wenn wir da zum Beispiel im Frühling beim 1. FC Nürnberg alles in Brand gesteckt haben, dann denken die Leute wahrscheinlich immer, wir haben da große Freude dran und erfreuen uns, dass es so mies läuft. Aber am Ende ist es doch so, wir berichten alle lieber über Erfolge am Ende des Tages.
Wobei, ein bisschen lustig war es schon.
Ein bisschen schon, ja. Ist denn Robert Padikutscher eigentlich noch?
Nee, er ist jetzt
zwischenzeitlich auch bis zum Wochenende.
Ja, genau. Jetzt wird es ganz wirr. Okay, die Spielvereinigung Fürth hat gewonnen, der 1. FC Nürnberg hat gewonnen. Bei der Spielvereinigung wenig überraschend, beim 1. FC Nürnberg schon. 4:1 in Osnabrück. Die Spielvereinigung Fürth 3:1 gegen Jan Regensburg.
Ja, wie du dich hier versuchst einzuschmeicheln bei meinen ZuhörerInnen, indem du die Mittelsilbe des Vereinsnamens einfach ignorierst.
Ja, gibt's die noch?
Die gibt's noch, ja. Also zumindest auf kicker.de steht sie noch.
Okay.
Ja. Das Thema vielleicht mal anders. Aber
schade. Wer weiß, welchen Podcast ich nächste Saison moderieren darf, muss.
Das stimmt, das wissen wir alle nicht.
Man sieht, dass das schnell gehen kann.
Ja, wir haben es nicht mehr in der Hand. Wir werden heute hier, morgen da.
Ja, das ist Kapitalismus.
Ja. Sollen wir in Fürth anfangen?
Ja, bitte.
Ja, 3:1 gegen Jahn Regensburg. Und im Gegensatz zu den Spielen davor, es war der vierte Sieg in Folge, bei den Spielen davor lief es eigentlich durchgängig gut fast, kann man sagen. Völlig überlegen und relativ keine Schwankungen drin. Gegen Regensburg finde ich jetzt tatsächlich der berühmte nächste Schritt von der Mannschaft von Stefan Leitl, weil sie nach diesem Eigentor, das dann das 1:1, das Zwischenzeitliche brachte, doch einige Minuten arg ins Trudeln kamen und sehr verunsichert waren und Paul Jeckel beinahe noch ein zweites und ein drittes Eigentor verursacht hätte und eigentlich an allen nicht wirklich was dafür konnte. Es wäre beinahe wirklich eine unfassbare Halbzeit für ihn geworden. Also da haben wir gemerkt, okay, es ist jetzt noch nicht so, dass sie einfach problemlos so ein Tor wegstecken und dann sich kurz schütteln und zack und sofort geht alles wieder nach vorne, sondern ja, man merkt, auch da ist noch
Genau, vielen Dank, dass du das übernimmst.
Ja, das habe ich bei euch ja gehört. Höre ja auch weiter toll zu und ich weiß, wir sollen der Finke sprechen, zumindest bei euch. Ja, auf jeden Fall, man hat gemerkt, okay, ja, das hätte jetzt auch noch in eine andere Richtung laufen können, das Spiel, aber das zweite Tor für Regensburg fällt dann nicht vor der Halbzeit und nach dem Seitenwechsel ist Fürth wieder völlig überzeugend und dominiert dieses Spiel bis auf wenige Ausnahmen und schießt dann auch entsprechend die Tore und gewinnt auch dieses Spiel. Also, ja.
Erklär doch mal den Kadepp-Hörern. Es gibt bestimmt große Schnittmengen zwischen der Zuhörerschaft der beiden Podcasts. Wie hat die Spielvereinigung diesen Wandel hinbekommen vom sicheren Abstiegskandidaten zum sicheren Aufstiegskandidaten? Was macht die Spielvereinigung Fürth aus? Auf was müssen sich die Clubfans da am Wochenende einstellen?
Das möchte jetzt Michael Fischer erklären in wenigen
Worten. Ja, genau.
Nein, ich übernehme das für ihn. Ja, das sind natürlich, also ich meine, wenn man so ganz genau immer wüsste von außen und die Formel entschlüsseln könnte, dann wäre es ja zu einfach. Das geht wahrscheinlich nicht, aber ein paar Sachen kann man natürlich nennen. Ich glaube, der erste Punkt ist natürlich, dass die Spielvereinigung die vergangene Saison anders beendet hat als der SFC Nürnberg mit einem anderen Gefühl.
Das uncooler.
Ja, uncooler, völlig im Mittelmaß, ganz entspannt dem Ligaverbleib entgegen. Also das spielt sicherlich mit rein. Die Mannschaft ist weitestgehend beisammen geblieben. Natürlich gab es schon ein paar Abgänge, auch nicht ganz unprominente, aber trotzdem so im Kern ist sie zusammengeblieben. Der Trainer ist der gleiche geblieben. Das ist ja egal, wie gut jetzt der Trainer ist, auch einfach erstmal ein Fakt und spielt eine Rolle.
Ja, wenn es ein schlechter Trainer wäre, dann wäre es doof, wenn er geblieben wäre.
Dann wäre es doof, der ist völlig richtig, ja. Aber so generell, man musste sich jetzt dann nicht mehr auf Neues einstellen, man hat seine Abläufe. Und wenn da die Ideen dann gut sind, und das sind sie ja jetzt offenbar und nachweislich von Stefan Leitl, dann ja, kann man das halt verfeinern, immer noch mehr einüben und dann vielleicht auch mit noch mehr Selbstbewusstsein vortragen, als man es vielleicht vergangene Saison gemacht hat. Und dann, ja, ist es... gibt mit noch mehr Überzeugung alles machen, die da eingespielter sind. Andere, die vielleicht schon erfahrener sind, aber einfach auch nochmal für sich irgendwie so ein Päckchen drauflegen, vielleicht leicht justierte Rollen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Paul Seguin nimmt, der ein bisschen mehr sich offensiv einbringen kann und halt auch regelmäßig trifft. Also gut gespielt hat das Kleber auch am Anfang der Saison, da hat es dann oft nur zum Unentschieden gereicht und inzwischen ist es halt, das hat dann spätestens jetzt eben die Partie gegen Regensburg gezeigt, ist es so, dass sie erstens ja effizienter sind, auch wenn immer noch auch gern mal hundertprozentige Chancen liegen gelassen werden, aber dass sie trotzdem irgendwie ihre Tore machen und nicht dann sozusagen, ja, sobald dann ein Gegentreffer kommt, dann da irgendwie zu vorsichtig werden oder zu schüchtern spielen, sondern sie ziehen ihr Ding durch und werden belohnt und dann ist es natürlich irgendwann vielleicht auch ein bisschen ein Selbstläufer, wenn man das erste Spiel gewonnen hat, das zweite dann auch relativ prominente Namen in dieser Liga geschlagen hat, dass man dann einfach auch das Ding weiter durchzieht.
Der Trainer des 1. FC Nürnberg hat die Spielvereinigung Greuther Fürth ja gerade die derzeit beste Mannschaft der zweiten Liga genannt. Ja, ja. Ist es, er lobt gerne mal Robert Klaus die Gegner, kommenden Gegner des 1. FC Nürnberg, aber schon mal, würdest du
so halb und zwei Punkte noch besser da als Fürth, um nochmal.
Haben aber gerade gegen Bochum und Dani Blum verloren.
Das ist korrekt, aber trotzdem möchte ich, mit Fakten haben wir beide das ja nicht so, aber einen Fakt möchte ich dann doch noch einbringen. Der Trend ist aber auf jeden Fall natürlich bei der Spielvereinigung, das ist klar, so wie wenn man die letzten Spiele anschaut. Und Ja, sie wurden auch schon vom Regensburger Trainer geadelt als ja, die stärkste Mannschaft in dieser Liga sozusagen. Die Mannschaft der Stunde, glaube ich, hatte gesagt. Also ja, sind sie natürlich durch den Verlauf und wie gerade schon gesagt, dieses Selbstbewusstsein, bis es dann irgendwann mal wieder vielleicht dann doch den Knick geben wird. Stefan Leitl hat es, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal auf einer Pressekonferenz gesagt, es wird auch mal wieder quasi ein Wochenende kommen, wo die Spielvereinigung ein Spiel verlieren wird. Ja, also irgendwann wird es vielleicht auch mal wieder kommen, aber im Moment haben sie halt den Lauf und ja, stehen auf jeden Fall besser da als der andere Verein, der in dieses Derby gehen wird, der aber jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte, wie wir Benziner,
genau. Wie Benziner. Der oder, Tuning oder, Club.
Ja.
Ja, das war eine schöne Überleitung. Ich will aber trotzdem noch zwei Sachen zur Spielvereinigung erfahren.
Ich schwärme ja seit Wochen, da schwärme ich gerne noch ein bisschen weiter.
Ja, unser geschätzter Mitmensch Florian Zenger behauptet ja, das Problem der Spielvereinigung wird der, Achtung, verbotenes Wort, eher übersichtliche Kader. Glaubst du, das geht sich aus bis zum Saisonende mit diesem schönen Fußball und dieser vielleicht dann doch übersichtlichen Zahl an personellen Alternativen? Oder stimmt es gar nicht, was der Zenger mir da wieder erzählt und ich plapper es halt nach?
Ja, also die erste Regel des Fight Clubs lautet, Florian Zenger hat immer recht. Deswegen, da liegt er natürlich nicht ganz falsch. Also man sieht ja auch, Stefan Leitl hat jetzt mehrere Male die gleiche Startelf gebracht. Es ist von daher relativ erwartbar sozusagen, was da passiert, auch wenn es dann vielleicht mal noch innerhalb eines Spiels Umstellungen gibt. Das Aufgebot ist nicht riesig, das ist richtig. Es gibt wahrscheinlich ein paar Spieler, die sich auf keinen Fall verletzen dürfen oder keine allzu langen Sperren absitzen dürfen, weil sonst wird es dann doch ein bisschen dünn. Man weiß aus Erfahrung, da muss man jetzt kein großer Prophet sein, dass so eine Saison bei den wenigsten Vereinen so abläuft, dass sich da niemand verletzt und auch nicht länger verletzt. Also ja, sobald vielleicht Sascha Burchardt ausfällt, sobald Maggie Maffay mal kann ich schon dünne auf den Positionen, auch Maffay nicht zu vernachlässigen, der da im defensiven Mittelfeld spielt. Und so könnte man jetzt das noch weitermachen. Es gibt schon so ein, zwei ja, Positionen, wo ich sage, da kann man vielleicht relativ problemlos auch mal jemanden anders reinschmeißen. Aber ja, es ist schon eher so ein Aufgebot, das von dieser ersten Elf lebt. Und dann sehe ich da vielleicht noch so 2, 3 Spieler, die da nah dran sind. Und dann ja, wird es schon dünner. Ich meine, ist ganz interessant. Ich würde ja gern mal Dixon Abiyama sehen. Mehr als die letzten 3 Minuten oder so. Der hat in der Vorbereitung viel getroffen, hat letztens auch in einem Testspiel wieder, glaube ich, 2 Mal getroffen. Aber er ist natürlich noch wahnsinnig jung und hat einen ganz anderen Weg genommen. Und man hat mir gesagt, man will ihn da langsam aufbauen. Und vielleicht, wir sehen ja aktuell kaum ein Training oder eigentlich gar keins. Vielleicht ist es auch so, dass er tatsächlich seine Schwächen hat und Stefan Leitl ihn da nicht bringen mag, weil er vielleicht, was weiß ich, in der defensiven Arbeit nicht so gut ist, wie auch immer.
Und ist dieser junge Mensch, der vor kurzem noch in Eltersdorf Fußball gespielt hat?
Ja, unter anderem, also quasi über die...
Und begonnen hat er seine Karriere wo?
In Möbeldorf, in Nürnberg.
Nürnberg,
oha. Ja, also, ja, genau. Und dann einen sehr schnellen und sehr steilen Aufstieg hingelegt hat. Also das würde ich natürlich noch gern sehen, weil das natürlich auch eine Feel-Good-Story ist, wenn sie dann mal noch weiter aufgeht. Aber ja, also Florian Zenger liegt, glaube ich, nicht ganz falsch. Wenn sich jetzt da mal vielleicht 2 Spieler mit einer Sperre verabschieden und noch 2 verletzen, dann könnte es schon wieder ein bisschen anders laufen. Aber es gibt natürlich auch die da zumindest wahrscheinlich im Training um einen Platz kämpfen und den Mann, das hat man zumindest in der Vorbereitung gesehen, sicherlich auch das ein oder andere Spiel zutrauen darf. Und vielleicht, wenn sie in ein gefestigtes System reinkommen, vielleicht ist dann auch gar kein Qualitätsabfall irgendwie zu bemerken.
Wer in Fürth übernimmt denn in dieser Woche die verdienstvolle Aufgabe, Stefan Leitl während der Pressekonferenz nach seiner Vergangenheit beim ersten FC Nürnberg zu fragen? Das ist ja schließlich der Verein, dem er alles zu verdanken hat, bei dem er das gelernt hat, was ihn heute als Menschen und als Trainer ausmacht. Machst du das oder
glaubst du mich nicht? Ich würde mich natürlich trauen, ich glaube, Dienstplan.
Sehr nett. Ja, jetzt hatten wir vorhin so einen schönen Übergang zum ersten FC Nürnberg und jetzt kommt dann doch wieder so.
Doch, wir haben ja Stefan Leitl.
Schwindliges. Ach ja, stimmt. Dann nehme ich das Schwindlige sofort zurück. Und ja, und wie willst du dann den Übergang machen mit Stefan Leitl jetzt? Also dann einfach jetzt sagen, übrigens der Verein, übrigens, bei dem Stefan Leitl zu der Legende geworden ist, die er heute ist.
Nee, das hast du ja schon gerade vorgetragen. Ich werde es anders machen. Ein Spieler, der für den 1. FC Nürnberg in Osnabrück auch ein sehr ordentliches Spiel hingelegt hat, spielte einst auch in Fürth.
Ein Derbyheld.
Ein Derbyheld dazu. Wie fandest du denn die Performance von Johannes Geis in Osnabrück?
Okay, also gut natürlich, wie die von allen anderen auch. Man rechnete ja mit wenig. Und dann saß ich doch einigermaßen erstaunt vor meinem Fernseher und sah, wie sie schön kombinierten und zur rechten Zeit immer mal wieder ein Tor schossen. Also Johannes Geis, ein Mittelfeldlenker, war er dem Club am Montagabend in Osnabrück. Hat man auch schon anders gesehen in dieser Saison, auch in der letzten. Ich natürlich zweifle ich immer noch, ob dieser überzeugende Auftritt jetzt eher am 1. FC Nürnberg lag oder am VfL Osnabrück.
Der doch vorher aber so stark gespielt hat.
Der vorher sehr stark gespielt hat, auch dank Sebastian Kerk und dank der Managementkünste von Benjamin Schmiedes. Aber der gestern am Montag nicht so recht in die Puschen kam. Und es sagte der Trainer Robert Klaus ja im Laufe dieser Saison schon einmal, ich bilde mir ein, nach dem zweiten Testspiel gegen Jan Regensburg, dass seine Mannschaft sein System schon verstanden hat und seinen Ansatz, den aber vor allem dann noch nur umsetzen kann, wenn sie auf Gegner trifft, die es jetzt mit der Zweikampfführung nicht ganz so ernst nehmen. Und das könnte sein, dass das gestern so ein bisschen, also die Osnabrücker haben sich danach ja ein bisschen selber geschimpft in den Fernsehinterviews, dass sie eben genau das haben vermissen lassen, alle wichtigen Zweikämpfe verloren haben. Ja, beim Club würde man nämlich jetzt wieder schimpfen, wenn ich sage, das war ein Sieg, den der VfL Osnabrück ermöglicht hat. Vielleicht war es auch tatsächlich einer, den sich der FCN da mal erkämpft hat. Gestern.
Mhm. Und er spielt auch.
Aber eben auch das, also vor dem dritten Tor, glaube ich, Felix Lohkämper hat das, wurde da hingeschubst zu diesem dritten Treffer. Da sah es schon so aus, als hätte Osnabrück wenig Interesse daran, irgendeinen der Nürnberger, die an der Entstehung dieses Tors beteiligt waren, bei der Ausübung diese Dinge zu stören. Also Johannes Geis hatte sehr viel Platz und durfte zu Manuel Scheffler passen und der durfte auch relativ unbedrängt dann den Herrn Lohkämper in Richtung Tor schicken.
Ja, Platz 10. Eigentlich wäre es Platz 9 gewesen, aber durch das Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit ist der Club dann noch einen Platz wieder abgerutscht auf Platz 10, wegen der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zum Karlsruher SC. Wollen wir noch kurz über diese Endphase sprechen? Das fand ich gestern auch sehr amüsant. Du warst ja auch so, du warst nicht vor Ort, aber du warst halb im Dienst und wahrscheinlich beschäftigt, hast dann vielleicht alles nicht mehr so genau gesehen. Es war sehr lustig, dieser Elfmeter, den dann Sebastian Kerk schießen durfte, der war in seiner Entstehung ja eher keiner. aber offenbar ja, offenbar bemühte man dann nicht mehr den Videobeweis, weil die Kollegen im Kölner Keller vielleicht schon Feierabend gemacht hatten oder wie auch immer. Mhm. Oder weil man sich dann denkt, bei Stand von 4-0, da ist es dann auch egal, da kann man jetzt der Heimmannschaft auch mal diesen Elfmeter geben.
Was gut für den 1. FC Nürnberg war, weil damit endlich diese schreckliche Serie vorbei ist, dass das der 1. FC Nürnberg nur gewinnen kann, wenn er kein Gegentor kassiert. Das ist jetzt mal durch. Christian Matenja, so man den Recherchen der Sky-Moderatoren kommen darf, hat das in
ja, aber schön, dass du die Quelle nennst. Ich würde mich manchmal ja auch freuen, wenn mal die Sky-Kollegen
Quellen nennen.
Ihre Recherchequellen nennen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen nicht abdriften. Aber noch lustiger fand ich tatsächlich, als diesen Elfmeter noch einmal später in der Nachspielzeit schießt Fabian Schleusner ein Tor und steht angeblich im Abseits, aber er steht meterweit nicht im Abseits, weil noch ein Osnabrücker Spieler ganz oben am Bildschirmrand gerade erst in Nähe der Eckfahne hinausläuft. Und
Das habe ich tatsächlich, ja. Hab ich tatsächlich nicht mehr mitbekommen. Da musste ich wahrscheinlich gerade verschiedenste Dinge in den Zeitungen NN und NZ tun.
Ja. Aha. Also das, da hätte ich gern auch nochmal, da gab es dann auch keine Zeitlupe mehr und nichts. Also eine gab es und da war das eigentlich klar zu erkennen. Aber dass da nicht eingegriffen wurde, fand ich jetzt dann doch erstaunlicher als bei dem Elfmeter. Aber gut, das Thema Videobeweis machen wir jetzt an dieser Stelle nicht auf.
Schade.
Ja, das können wir dann ja vielleicht nach dem Derby machen, wenn nach dem Derby, eine entscheidende Szene.
Wir können einen Videobeweis-Tipp machen. Ich sage, es wird im Derby 4-mal der Videoschiedsrichter bemüht.
Okay. Ich sage, er wird nur 1-mal bemüht.
Und entscheidet sich da falsch oder richtig?
Und entscheidet sich dann da bei einer sehr umstrittenen Szene richtig. Ja, okay. Das ist mein Tipp. Für wen sage ich nicht? So möchte ich es offen halten.
So, ja. Feig bleiben wir dann schon.
Ja, genau. Ja, ja, also Platz 10, erklärt, nachdem ich jetzt erklären musste, warum geht, muss
noch müssen. Zuhören würden, die haben sich schön die erste halbe Stunde mit dem Kühlmann gehört und schreiben jetzt Mails, warum du schon wieder über Bier gesprochen hast und haben dann nach 22 Minuten wie die Gewohnheitstiere ausgemacht.
Ja, obwohl ich noch gar nicht über die Kleeblatt-Spardose heute geredet habe, die ja auch so beliebt ist in Fankreisen.
Stimmt.
Wir haben ja diese Spardose vielleicht, dass wir heute, wir sind ja die Phrasenvermeider, vielleicht können wir es so machen, du hast ja noch 3 schlechte Witze auf Lager, hast du vorhin angekündigt. Also wenn der
Witz schlecht einen habe ich ja schon.
Einen hast du schon.
Für also den würde ich zahlen, wenn ich denn wüsste, wohin dieses Geld dann irgendwann mal fließt.
Ja, das gilt es immer noch zu.
Weil ich habe den leisen Verdacht, dass du es einfach nur in dieses Biergeschäft rüberträgst am Ende der Saison.
Deswegen ist auch die Spardose sicher im Büro, in der Schublade und nicht hier daheim.
Mir ist übrigens eingefallen, dass wir in einer der letzten Kadepp-Folgen, die wir gemeinsam in unserer Brillanz da hingezimmert haben, auch eine Spende angekündigt haben, nämlich für den Fall, wenn das der 1. FC Nürnberg mehr als 1-mal, glaube ich, mit einer Dreierkette spielt in dieser Spielzeit.
Das stimmt.
An Sea-Watch sollte das, glaube ich, gehen. Und ich glaube, die Wette hatten wir verloren, da hatte die Saison noch gar nicht begonnen. Also,
ja, was ist los mit Georg Margaretter?
Ja.
Grüße und gute Besserung.
Ja, gute Besserung, Georg Margaretter. Warum der 1. FC Nürnberg auf Platz 10 steht?
Ja, achso, ja. Müssen wir jetzt spenden? Also,
oder ja, wir müssen
spenden. Und wie viel haben wir das damals?
Das haben wir damals nicht festgelegt. Ich würde sagen, 50% unseres Nettogehalts.
Ja, okay, wir reden da später nochmal drüber. Ja,
okay. Ich habe keine Ahnung, warum der 1. FC Nürnberg auf Platz 10 steht. Erstmal ist es angenehm, dass er jetzt auf Platz 10 steht, nachdem es ja schon wieder alles so schrecklich begonnen hat. Eine Mannschaft auf der Suche nach sich selbst, Das ist sie ja schon seit einiger Zeit. Jetzt wird sie von einem neuen Trainer begleitet, nämlich Robert Klaus, einem sehr sympathischen jungen Menschen, der bei einem sehr unsympathischen Verein groß geworden ist, aber dann rechtzeitig noch die Kurve gekratzt hat und nach Nürnberg gekommen ist. Und man hat so einen, man hat ja auch in den Wochen vor diesem 4:1 in Osnabrück den Eindruck, dass er bei dieser Suche der Mannschaft nach sich selbst doch behilflich sein könnte, aber dass es eben ein bisschen dauert. Ja, und jetzt hofft jeder rund um den ersten FC Nürnberg, dass dieser Erfolg in Osnabrück, wo sie mal ausnahmsweise keine Führung verspielt haben, wie sie sich in dieser Saison zur lustigen Gewohnheit gemacht haben, dass der dann nächster Schritt, hast du vorhin gesagt, über die Fürther Widerstandskraft nach dem Ausgleich, ja, dass das auch vielleicht für den ersten FC Nürnberg ein nächster Schritt ist, weil das Zutrauen in das eigene Tun und vor allem in die Ideen von Robert Klaus und seinem Trainerstab wieder etwas gewachsen ist.
Ja, da muss man jetzt auch kein großer Prophet sein, wenn es auch schief gegangen wäre. Benjamin Schmiedes Geduld, dass der Trainer. Achso, anders.
Ich bin ein bisschen verwirrt, weil diese Saison ja so spät begonnen hat.
Ja.
Und dadurch alles, also normalerweise, klar, November, Club schmeißt einen Trainer raus. Jetzt ist aber gefühlt ja erst September, also zumindest von der Anzahl der Spieltage. Ja, Oktober, ja, meine ich ja. Ich wusste, da ist noch was zwischen
September und November. Kennst du diese Regel, wenn man hier die Fingerballen nimmt, da kann man dann
abzählen. Ja, aber die verrät mir ja nicht. Ja, okay. Deshalb bin ich etwas, deshalb haben wir hier auch bei Kadett noch keine Trainerdiskussion begonnen. Erstens, weil Robert Klaus sehr sympathisch ist und zweitens, weil man sich noch nicht so recht traut, aber es werde dann bestimmt langsam an der Zeit gewesen. Heute vor einem Jahr fand lustigerweise im Ronhof ein sogenanntes Derby statt und es war der erste Arbeitstag von Jens Kedder. Also vor einem Jahr hat der Club jetzt so um die Zeit dann mal was geändert.
Da war schon Jens Keller, erstaunlich.
Ja, ein 0:0 hingemauert, dass Juri Medeiros eine der großen Verpflichtungen von dem Vorgänger von Benjamin Schmiedes fast noch in ein 1:0 für den Club verwandelt hätte.
Mir tun gerade die ganzen Touren des Futter Flachbasis leid, diese ganzen Benjamin Schmiedes Insider-Gags.
Ja, dann müssen sie halt mal ins Kadepp-Archiv und
nachhören, etwa 10 Folgen.
Genau, 10 Folgen des Frühsommers anhören. Trainerdiskussion gibt es beim ersten FC Nürnberg diesmal, glaube ich, frühestens im Jahr 2021.
Okay,
wenn für überhaupt. Jahr ist es abgesagt. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, auch wenn man immer mal wieder in irgendwelchen sozialen Medien, Internet-Kommentaren lesen kann, dass manche den neuen Trainer auch nicht so super finden, aber ich glaube, der Großteil der Menschen rund um den ersten FC Nürnberg ist zufrieden und wäre froh, wenn die Saison so auf Platz 10 auch zu Ende gehen könnte, wobei wir alle wissen, dass der Club jetzt noch einen Sieg im Derby und danach in Paderborn braucht und dann wieder der erste Aufstiegsanwärter in dieser Liga zu sein.
Ja, das wollte ich jetzt nämlich gleich fragen, ob diese Trainerdiskussion tatsächlich auch ausbleibt, wenn dann das zu erwartende 0:3 im Derby gegen die Spielvereinigung steht, bleibt es dann auch weiterhin so ruhig?
Tipp. Sagt. Ja, ich glaube schon. Also, ja. Sie sind so um Ruhe bemüht am Pfalzner Weiher, dass sie es auf jeden Fall in den Januar auch mit einer Derby-Niederlage schaffen würden, diese Trainerdiskussion nicht zu führen. Und auch die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das vielleicht Quatsch ist.
Ja. Kommen wir zu den Tipps bereits. Wird es ein klassisches 0 zu
0? Wir haben noch 30 Minuten, dachte ich.
Ja. Ach so. Ja. Das können wir jetzt ja noch auswählen. Wird es ein klassisches 0 zu 0, wie wir es in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren erlebt haben im Derby, wo viel vorher geschrieben und gesprochen wird und hineininterpretiert und
dann. Das ist nicht immer ein 1 zu 0 für die Spielvereinigung.
Auch oft, glaube ich. Ja. Manchmal dann auch ein höheres Ergebnis für den einen oder den anderen.
Wer ist denn eigentlich Favorit, Sebastian? Wer ist denn Favorit?
Ja, das wollte ich vorhin noch sagen, als du die Trainerstimme zitiert hast, dass quasi die Vierte die beste Mannschaft der Liga aktuell sind, ob das nicht natürlich auch dann noch so ein typisches, wie soll man sagen, Vorgeplänkel ist, um da eben die Rollen auch schon klar zu verteilen. Dass man
was in Osnabrück ja gerade geklappt hat. Da hat
das stimmt.
Robert Klaus ja auch den VfL zum Favoriten erklärt vorab.
Ja, und zack. Ja,
und zack, 4-1 jetzt wieder. Wobei natürlich der 1. FC Nürnberg, ist der 1. FC Nürnberg nicht immer in der Favoritenrolle, wenn es gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth geht und er wird dann nur nie dieser Favoritenrolle gerecht.
Oder sehr selten. Ja, also natürlich, das ist ja immer die Frage, was legt man an als Maßstab? Ist es der Etat? Dann ist natürlich der 1. FC Nürnberg der Favorit. Ist es die Vergangenheit und so weiter? Dann ja, natürlich ist der 1. FC Nürnberg da deutlich länger ein Mitglied der ersten Spielklasse gewesen und so weiter und so fort. Aber legt man den Maßstab jetzt aktuell an und schaut auf die Tabelle, dann ist natürlich Fürth der Favorit und nimmt man die letzte Saison, legt man die zugrunde, dann ist es auch die Spielvereinigung. Also ja, schwierig. Das Thema Heimspiel ist auch aktuell eigentlich kein Faktor.
Im Gegenteil.
Man kennt zwar vielleicht ein bisschen jeden Grashügel noch besser in seinem eigenen Stadion, aber...
Ich habe heute erst eine längere Abhandlung irgendwo gelesen, dass dieser Heimvorteil in den Zeiten der Pandemie jetzt offiziell abgeschafft ist.
Also, wobei es doch vorher auch mehr strittig war, ob es den dann wirklich immer so gibt und wie wirkt sich das vielleicht auch auf den Schiedsrichter aus und sowas. Aber also die Fürther sind seit, glaube ich, jetzt 11 Spielen auswärts umgeschlagen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also ja, man kann vielleicht tatsächlich sagen, dass das diesmal wirklich gar kein Faktor ist, wer da jetzt vorne steht bei der Spielpaarung. Und in welchem Stadion es ausgetragen wird. Ich würde jetzt mal sagen, die Vierter sind tatsächlich aufgrund der spielerischen Leistungen der letzten Wochen Favorit.
Und wird es ein schönes Spiel?
Ja, das ist dann immer die nächste Frage. Das kann man halt oft nicht so ableiten. Also das Vierter Spiel war in den letzten Wochen wirklich ein sehr schönes. Also es war nicht nur ein erfolgreiches, sondern es war wirklich auch einfach sehr schön anzuschauen. Aber das heißt natürlich nicht, dass es das dann automatisch im Derby wird, wo dann vielleicht erstens die Fürther Spieler dann vielleicht mit der anderen Erwartung reingehen, dass man selbst dann schon denkt, okay, das ist Derby, das wird jetzt kämpferischer, wir können vielleicht nicht so das einfach aufziehen, wie wir es in den letzten Wochen gegen zuweilen desolate Hannoveraner oder wen auch immer aufgezogen haben. Auf der anderen Seite vielleicht der Club, der jetzt wieder etwas mehr Feuer gefangen hat nach dem 4:1 in Osnabrück und sich denkt, okay, spielerisch sollen die mal ihren Flachpass spielen, die Fürther, wir zerhacken das alles und machen es kämpferisch und es wird ein hässliches Spiel und nur so können wir es aktuell gewinnen. Also ja, schwierig.
Freust du dich dann, machen wir es so, freust du dich auf, magst du dieses Derby? Wir haben ja mal irgendwann den Hashtag Derby is Love eingeführt, an den sich wirklich niemand hält. Ich glaube, man findet ungefähr 7 Tweets unter diesem Hashtag. Die sind alle entweder von dir, vom Kollegen Sebastian Böhm oder von mir. Und haben in der Summe nicht ungefähr oder so auch von
Och ja, ich mag es schon. Also früher habe ich es natürlich anders erlebt, so als junger Mensch irgendwie. Und inzwischen hat man da irgendwie so eine an der Distanz dazu. Und natürlich gab es ja in den letzten Jahren dann auch mit den ganzen Begleiterscheinungen, die nichts direkt mit dem Fußballplatz zu tun haben, die mich dann zuweilen etwas anöden. Also ich mag total dieses Gefrotzel hin und her. Also wenn man jetzt auch schon vielleicht vorab in der Redaktionskonferenz irgendwie schon mal den Kollegen klar macht, dass er doch vielleicht schon mal den Negativkommentar aus ihrer Sicht schon mal aufsetzen könnten. Aber also ja, das drumherum ansonsten nervt mich dann. Aber ich freue mich jetzt einfach auf das Spiel, weil ich glaube, also gerade dadurch, dass jetzt auch Nürnberg gewonnen hat und es jetzt nicht so extrem ist, dass da ein völlig deprimierter 1. FC Nürnberg auf eine völlig glückselige Spielvereinigung trifft, sondern zwei Mannschaften, die jetzt irgendwie gewonnen haben und gezeigt haben, dass sie es können, das könnte im besten Fall ja wirklich einfach ein cooles Spiel werden. Also.
Wir ahnen beide, dass es anders kommt, aber ja. Ich freue mich tatsächlich auch endlich, weil diese blühende Spielvereinigung, dieses blühende Pflänzchen zu sehen und zu sehen, wie sich der 1. FC Nürnberg wehren kann, ob er es kann.
Ja.
Spannend.
Es ist gefühlt irgendwie so alles möglich, also wirklich von diesem, dass sich so alles, was wir jetzt besprochen haben, sich komplett neutralisiert und halt wirklich dieses standesgemäße 0:0 mit noch irgendeiner gelb-roten Karte, weil dann doch mal zwei so pseudomäßig aneinander rasseln und ein bisschen so diese Hektik aufkommt.
Wer ist denn dafür in Fürth dieses Jahr zuständig? Wer ist denn der Bad Guy?
Boah, Bad Guy ist ja ein fieser Begriff. Du meinst ja eben...
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, also es sind nicht so die richtigen Eskalierer so drin gefühlt. Also, ja, also es fehlen einige Protagonisten der potenziellen gelb-roten Karte. Natürlich ist Maggie Maffay ein Lautsprecher und hat so viel erlebt. Und der ist dann aber halt mit der Innenverteidigung auch immer erstmal relativ weit weg, vielleicht, wenn sich es irgendwo im Mittelfeld zuträgt. Dann ist natürlich, würde ich sagen, Branimir Gutta, Kapitän in Fürth und auch einer, der, wenn er zu oft in die Hacken bekommt, das dann auch mal mitteilt, recht deutlich. Und Paul Seguin, auch so ein Führungsspieler, der bestimmt auch mal verbal dagegenhalten kann. Ansonsten sehe ich tatsächlich jetzt vor allem Mitmenschen, die auf den ersten Blick so ein bisschen brav wirken, was sie natürlich nicht sind auf dem Fußballplatz, sonst wären sie nicht erfolgreich.
Naja, vielleicht wird es ja ein freundliches und trotzdem hochklassiges Derby.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass tatsächlich dadurch, dass die Zuschauer fehlen, dass die Mannschaften aktuell noch mehr das Gefühl haben, sie müssen diese Emotionen dann selber entfachen. Mhm. Also erstens, um sich selber mitzureißen und zweitens aber auch nach außen zu kommunizieren, quasi an die Fernsehbildschirme, vor allem bei einem Derby dann, hey, wir sind nicht irgendwie eingeschlafen hier oder so, sondern wir wissen schon, und euch ist das noch mal wichtiger als uns vielleicht und jetzt gebe ich auch mal Kontra und wer wird es beim Club? Wer muss da Wortführer sein im Derby?
Ja, natürlich Enrico Valentini, wie immer. Und der Rest ist tatsächlich Manuel Schäffler, könnte vielleicht noch, kann ich noch nicht so richtig einschätzen, aber sonst sind das auch alles nette Menschen beim Club. Also Brisant produzieren, wüsste ich jetzt nicht, wer sich dafür verantwortlich fühlt. Einschlafen, hast du gerade gesagt.
Ja.
Ein gutes Stichwort, mein Freund Kerim hört diesen Podcast immer sehr gerne an. Er nutzt ihn nämlich zum Einschlafen und sagt, er braucht dafür ungefähr 40 Minuten. Kürzer sollte es nicht sein.
Schön, das haben wir geschafft.
Haben wir geschafft. Schlaf gut, Kerim. Wollen wir aufhören?
Ja, wie macht er das denn dann? Weil wenn er einschläft, dann läuft das ja einfach durch, dann kommt ja die nächste Folge immer jeweils im... Na gut, kommt drauf an, über welches Format man den Podcast hört. Ihr könnt uns abonnieren bei Spotify, bei Apple, iTunes, bei Deezer, bei... Und natürlich über nordbayern.de hören, übrigens, by the way.
Stimmt, ja. Ich frage ihn das mal. Das Gute ist, er sorgt für Klicks, weil er sich dann immer nochmal anhören muss am nächsten Tag, um das Ende mitzubekommen.
Ja, super.
Ja,
super. Ja, ich muss jetzt los, leider. Ich würde gerne noch, weil du weißt ja, wir könnten noch so viel diskutieren, Weltgeschehen, sonst was, aber ich muss jetzt leider zum nächsten Termin.
Das heben wir uns einfach auf für nächste Woche. Ich würde sagen, wir treffen uns am Montag nochmal in diesem schönen Skype-Umfeld, in dem wir es uns eingerichtet haben, wie in einem Wohnzimmer. Ja. Und wir reden
dritte Halbzeit am Montag.
Dritte Halbzeit am Montag, Gloser gegen Kiblavi, das wird großartig. Vielen Dank, dass ich im Fürther Flachpass mitsprechen durfte.
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder bei KADEP sein durfte.
Gut, dann Sebastian, schönen Tag. Tschüss.
Ja, tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.